Guten Morgen, ich predige über diesen Text, den Sie vorhin gehört haben, diese Rede auf dem Areopag in Athen. Wer von Ihnen war denn in Griechenland schon einmal gewesen, würde mich interessieren. Oh ja, ganz viele. Sie sehen, wir haben auch ein bisschen Griechisch gelernt. Hier vorne an diesem kleinen Teppich, diesem Antependium, hängen zwei griechische Buchstaben, Alpha und Omega. Das heißt, Jesus ist Alpha und Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Ich nehme an, mancher von Ihnen kennt diese nette Redensart, Eulen nach Athen tragen. Um Athen geht es ja hier in diesem Abschnitt der Apostelgeschichte. Was ist damit gemeint, Eulen nach Athen tragen? Eule ist ein Vogel der Weisheit, so sagt man. Und in Athen gibt es ganz viele Philosophen, also viele Eulen in Anführungszeichen. Und wenn man da noch eine hinträgt, also sagt, ich habe auch noch ein klein bisschen Wissen, ist das eigentlich überflüssig. Frage, wenn der Paulus nach Athen kam, brachte er dann auch so eine neue Eule mit, eine neue religiöse Weisheit, oder brachte er das Licht mit in die Dunkelheit dieser heidnischen Philosophie? Damals gab es dort die Epikureer und Stoiker. Epikureer wären eigentlich so mehr moderne Menschen wie wir. Das heißt, Leute, die das Leben genießen möchten, allerdings nicht ganz so sinnlich, wie wir das heute tun, sondern mehr im geistigen Sinne genießen. Sie glauben, dass nach dem Tod alles aus ist. Das glaubt ja bei uns auch die Mehrzahl der Bevölkerung. Und dass Gott wohl existiert, aber ganz weit weg ist. Also im Prinzip mit unserem Leben hat er mehr oder minder nichts zu tun. Die Stoiker sehen das ganz anders. Die glauben, dass in jedem Menschen ein göttlicher Funke ist, der nach dem Tod zu Gott zurückkehrt. Und dass im Leben eigentlich Gott in allem drinsteckt, auch in allen Dingen. Und alles vorherbestimmt ist. Also im Prinzip kann ich gar nichts Neues mehr kreieren. Es ist alles vorherbestimmt. Ich kann es nur noch annehmen oder ertragen. Also eine völlig andere Richtung. Und denen erzählt jetzt Paulus etwas von Jesus, einem Mann, der die Dinge total auf den Kopf stellt, indem er sogar den Tod überwindet. Ja, immer die Frage nach dem Anknüpfungspunkt. Wenn Sie mit jemand über Gott sprechen möchten, wo knüpfen Sie an? Bei Männern ist das ganz interessant, da kann man oft irgendwie beim Beruf anknüpfen und sich so langsam forttasten. Bei Frauen kenne ich mich nicht ganz so gut aus, ist das vielleicht etwas anders gestrickt. Hier knüpft er an bei einem Altar, dem unbekannten Gott, den hatte er entdeckt, wobei es davon nicht nur einen gab, es gab sicher mehrere Altäre, die so hießen, wobei die Griechen ja die Götterwelt in Ressorts aufgeteilt hatten, so wie hier das Parlament aufgeteilt ist und die Regierung, da gab es sozusagen einen Innenminister und dann so einen Kanzler, der alles regiert und dann ein Familienministerium und ein Postministerium. Für jeden Sektor gab es einen Gott. Und jetzt waren Sie sicher gespannt, was denn der Paulus von diesem unbekannten Gott sagen würde, welches Ressort der kriegt. Und da sagt der Paulus von diesem Gott etwas ganz Interessantes. Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Also nicht ein Ressortchef, sondern einer, der alles verursacht hat. Also sozusagen ein Überflieger, ein überdimensionierter Gott, den predige ich euch. Sehr interessant, ich weiß nicht, ob Sie an den Urknall glauben oder ob Sie an die Schöpfung Gottes aus dem Nichts glauben. Ich persönlich glaube an einen persönlichen, intelligenten, liebenden Gott, der hinter allem steckt. Stellen Sie sich vor, jetzt im Frühjahr, Sie gehen zu einem Baum und sagen, Blätter, wachst. Oder zu so einer schönen Blume wie hier vorne und sage, jetzt sollst du hellblaue Blütenblätter kriegen. Das können Sie dir gerne oft sagen, auf Ihren Befehl wird die überhaupt nicht reagieren. Aber sie kriegt sie von selbst, weil das Programm in ihr drin steckt. Das heißt, eine wunderbare Intelligenz steckt hinter allem und eine fantastische Kraft, die das auch umsetzen kann. Insofern staune ich immer über Leute, die nicht an Gott glauben, weil sie ja irgendwo alles anders erklären müssen und das ist eigentlich sehr schwer. Von diesem Gott heißt es jetzt nicht nur, dass er alles geschaffen hat, sondern geht es ganz interessant weiter in Vers 26, Er hat von einem Menschen alle Völker abstammen und sie auf dem ganzen Erdboden wohnen lassen und hat im Voraus ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Ja, wenn Sie die Bibel lesen, ist ja nur die Rede von der Erschaffung des Adam. Und die Eva wird dann sozusagen aus dem genetischen Material weiterentwickelt, wobei man das ja bisher immer für Spinnerei hielt. Inzwischen vielleicht nicht mehr ganz so sehr, weil ja selbst die Menschen versuchen, das zu tun und es ihnen vielleicht irgendwann auch einmal gelingen wird. Ja, und dann heißt es, aus diesem kleinen Anfang einer Person hat sich die ganze Welt bevölkert. Das ist schon interessant. Und bei den Völkern hat Gott die Grenzen und die Zeiten der Völker festgelegt. Also wie lange sie wo wohnen sollen. Frage, stimmt das? Sind das nicht die Sieger, die die Grenzen festlegen? Damals die Römer, die sagen, hier Griechenland ist römisches Reich. Oder die Germanen, hier bis zur Saalburg, der Limes, dann nach Köln irgendwo rübergehend. Sind das nicht die Leute, die die Grenzen festlegen? Oder nach dem Krieg die Jalta-Konferenz, die Deutschland im mittleren Teil Europas aufgeteilt hat unter die Siegermächte? Oder die UNO, die jetzt irgendwelche Grenzen legt, oder ein Benesch-Dekret, was sagt, das ist richtig, die Grenzen gehen bis da und da wohnen nur diese Art von Leuten drin. Interessant, die Bibel behauptet, Gott würde die Grenzen festlegen und auch die Zeiten des Wohnens. Also nicht die Sieger, nicht die UNO, sondern Gott. Wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie zum Beispiel über Israel in der Endzeit lesen, welche Grenzen das haben wird. Das kann Sie erschüttern oder auch nicht. Die gehen zum Beispiel bis zum Jordan, an der einen Stelle und im Norden fast bis Damaskus, im Süden runter zur Wüste. Kann man sagen, Frechheit, dass das da festgelegt wird, das machen doch wir. Die Bibel sagt, nein, es macht derjenige, der alles im Blick hat und der das dann auch entfaltet. Ja, dann spricht Paulus nicht nur davon, sondern auch, dass ja Gott nicht unbedingt durch Altäre und Bilder aus Gold, Silber und Stein verehrt wird. In der Bibel heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Und hier von diesen Göttern kann man sagen, der Mensch schuf die Götter nach seinem Bilde. Also eine Umkehrung. In der Bibel steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und hier könnte man sagen, die Menschen schufen die Götter nach ihrem Bild. Und der Paulus sagt, das ist eigentlich eine Zeit der Unwissenheit. Aber jetzt ist Jesus gekommen und den hat Gott beglaubigt, indem er den Tod überwunden hat. Und der wird für alles zuständig sein und sogar die Welt richten. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie glauben, dass Jesus einmal der Richter sein wird. Wäre ja ganz interessant. Gab es eine Umfrage, wer das denn glaubt? In jedem Glaubensbekenntnis heißt es zu richten, die Lebenden und die Toten. Glauben Sie das? Also bei der Umfrage war es so, dass 45% der Katholiken das glauben. Ich nehme an, heute Morgen sind auch manche unter uns katholisch. Die sind also gläubiger als die Protestanten, denn von denen haben das nur 24% geglaubt, dass Gott wirklich die Leute richtet. Also interessant, weniger als die Hälfte unseres Volkes glaubt, dass Gott richten wird. Katholiken noch mehr als Protestanten. Wie es mit den anderen ist, weiß ich nicht. Ja, wie sieht es aus? Der richtende Gott, ist das nicht so eine Schreckfigur des Mittelalters, um die Leute bei der Stange zu halten, damit sie in die Kirche gehen und irgendwie was spenden, damit er ihnen gnädig ist? Stellen Sie sich unser Land ohne das Bundesverfassungsgericht vor. Dann wäre die Politik ziemlich ratlos, weil sie ja viele Dinge gar nicht richtig entscheidet, sondern das dann lieber anderen Leuten überlässt. Das heißt, ohne Gericht gibt es keine verbindlichen Werte und keine verbindliche Wertinterpretation und Auslegung. Wenn Gott nicht richten würde, dann ist alles egal, dann kann jeder machen, was er will. Und jeder hat Recht. Und das Chaos wäre noch viel größer als im Moment. Wenn es also ein göttliches Gericht gibt, nicht nur wenn, weil es ein göttliches Gericht gibt, gibt es auch verbindliche Werte und ist das Zusammenleben noch nicht ganz zusammengebrochen. Ja, interessant, also ein kommender Richter, der uns begegnen wird. Ich kann ihm natürlich auch heute schon begegnen. Und dann wird er mir später nicht mehr als Richter begegnen, sondern als Freund. Johannes 3, Vers 18 heißt es, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, wenn Sie Jesus heute als Ihren persönlichen Lebenspartner kennenlernen, kommen Sie nicht mehr in das jüngste Gericht, weil Jesus das Gericht über Ihre Sünde schon getragen hat, als er starb. Es war das, was vorhin gesagt wurde, dass dieser Kaufmann alles hergegeben hat, um diese Perle zu erwerben, um diesen Schatz zu erwerben. So hat Jesus alles hergegeben, um sie zu erwerben, um für sie das Geschenk des ewigen Lebens vorzubereiten. Ja, interessant, die Reaktion, wenn man Menschen etwas von Jesus erzählt, drei Gruppen bilden sich. Die eine Gruppe spottet, die zweite sagt, lass uns weiterreden und die dritte entscheidet sich für dieses Leben mit Jesus. Spott ist eine Form der Betroffenheit, denn wenn ich nicht betroffen wäre, würde ich noch nicht mal spotten, würde ich es einfach so stehen lassen, sagen, lass es doch. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal über Gott gespottet haben, zu einer Zeit, wo Sie bestimmte biblische Aussagen abgelehnt haben und sagten, naja, das ist sowas für die Fundamentalisten oder wer auch immer das glauben mag. Ich glaube das nicht, ich bin ja schließlich aufgeklärt. Vielleicht hat sich Ihre Meinung verändert, vielleicht waren Sie aber auch jemand bisher, der diese zweite Taktik hatte, im Gespräch zu bleiben und sagt, das ist ja redlich, wenn ich darüber rede, habe ich mich noch nicht entschieden, aber ich bleibe ja am Ball. Eine Zeit lang ist das redlich, aber irgendwann fängt es an, unredlich zu werden, weil man die Wahrheit anfängt zu ahnen und sich doch nicht für sie entscheidet. Die dritte Gruppe sind dann die Entschiedenen, die Leute, die wirklich sagen, das ist etwas für mich und ich möchte mit Jesus als Freund durchs Leben gehen. Ja, die Frage ist, wenn Sie die Bibel lesen, und ich hoffe, dass das viele tun, oder wenn nicht, es noch anfangen werden, bei jeder Geschichte, die Sie lesen, können Sie immer fragen, wo bin ich in der Geschichte? Also wenn Sie jetzt hier Apostelgeschichte 17 lesen, verschiedene handelnde Personen, mit welcher dieser Personen könnte ich mich vergleichen? Bin ich mehr so ein Philosoph, der so seine Lebensweisheiten auf den Markt bringt und Zuhörer sucht? Bin ich ein Paulus, der anderen erklärt, wer Jesus ist? Bin ich vielleicht ein Zuhörer, der noch prüft, soll ich das glauben oder jenes, um sich dann vielleicht dafür zu entscheiden? Ja, heute gibt es eigentlich keine gängige Volksphilosophie. Ich kenne zumindest keine, obwohl es natürlich auch in Deutschland noch Philosophen gibt, mit denen sich dann irgendwelche Studenten auseinanderzusetzen haben und ihre Bücher lesen. Es gab in Frankfurt ja mal diese bekannte Frankfurter Schule, Adorno, Marcuse und ähnliche Namen, die haben dann ihre Philosophie damals unter die 68er-Generation gestreut, die das auch aufgriffen, zum Beispiel macht kaputt, was euch kaputt macht. Das heißt, schlagt das Establishment kaputt, dann wird irgendwann der gute Kern herauskommen. Es gibt ein bekanntes literarisches Beispiel, wo ein junger Mann eine Zwiebel zerpflückt. Ja, so immer eine Schale nach der anderen abmacht, er sucht den Kern. Und schließlich kommt er im Innern an und stellt fest, die Zwiebel hat keinen Kern. Das heißt, wenn ich Leute lehre, schlagt die Dinge kaputt, damit der gute Kern frei wird, es aber gar keinen guten Kern gibt, dann habe ich sie verführt. Und unsere Rote Armee-Fraktion hat ja das dann ausprobiert, was sie dort gelernt haben und ziemlich viel kaputt gemacht. Aber das war auch nur eine Philosophie für einen Spezialistenteil unseres Volkes, sicher nicht für die Mehrheit. Heute gibt es keine Philosophie, aber so kleine Lebensartüberzeugungen, zum Beispiel die Globalisierung der Wirtschaft, aber die Individualisierung des persönlichen Lebens. Auf gut Deutsch, was ich mache, geht dich nichts an. Insofern schicken dann vielleicht auch Kinder irgendwann mal eine Postkarte nach Hause, wir haben geheiratet. Die Mutter erfährt das dann auf diesem Weg. Oder vielleicht haben ja auch die Eltern geheiratet wieder und die Kinder erfahren das irgendwann mal. Wir haben uns da im Urlaub ein Ja-Wort gegeben. Ich will das nicht verurteilen. Es ist nur ein Zeichen, was ich mache, geht dich zunächst mal nichts an. Du kriegst das mitgeteilt von mir, weil wir ja irgendwo zusammengehören. Aber ich lebe so ganz für mich. Selbstverwirklichung ist ein Stichwort unserer Lebensphilosophie. Ist nur die Frage, brauche ich zur Selbstverwirklichung einen anderen Menschen oder nur mich selbst? Eine wichtige Frage. Brauche ich vielleicht sogar noch eine transzendente Macht oder nur das, was ich sehe? In unseren Großstädten sind die Hälfte aller Haushalte Single-Haushalte. Könnte man ja sagen, also dort, wo einer wirklich nur alleine ist, sein Leben ganz persönlich gestaltet. Aber ob das jetzt ein Zeichen der Erfüllung ist oder ein Zeichen der Fragmentarisierung unseres Lebens, ist sicher eine berechtigte Frage. Und ich denke, dass mancher darunter leiden wird, dass er alleine ist, auch wenn er sich jetzt wirklich ganz alleine verwirklichen könnte. Ja, junge Leute, Hauptsache Karriere, Knete muss her, Macht gewinnen. Wir unterhielten uns gerade darüber, manche Politiker heiraten ja 1, 2, 3, 4 Mal, so nach dem Motto Macht macht sexy, hat ein Journalist untersucht, ist also nicht nur meine Überlegung. Andere sagen, ich falle auf, weil ich als Frau eben so hübsch und attraktiv bin. Was geschieht denn, wenn ich 20 Jahre älter bin und nicht mehr so hübsch und attraktiv bin? Habe ich dann an Wert verloren? Ist meine Persönlichkeit geschrumpft oder nur mein Aussehen? Ich denke, in jedem von uns steckt ein ganz tiefes Verlangen nach Anerkennung. Und da hat jeder irgendwo ein Defizit in seinem Leben, weil er nicht genügend Liebe erfahren hat. Und jeder versucht irgendwo dieses Loch zu stopfen, aber letztlich kann es nur Gott stopfen durch Christus. Jeremia 31, Vers 3 heißt es, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Also nicht, weil du so schön bist, habe ich dich geliebt, weil du so fehlerfrei bist, so leistungsstark, so wertvoll, sondern weil ich dich lieben wollte. Und da könnte jeder seinen eigenen Namen einsetzen, mit ewiger Liebe habe ich dich persönlich geliebt. Ja, also interessant, Jesus ist bereit, dieses Loch in unserem Herzen zu füllen, dieses Loch, das durch Hunger nach Anerkennung entsteht. Es gibt ein Lied, das mancher kennt, ich bin durch die Welt gegangen, und dann heißt es, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ja, die einen suchen, und es gab eine Aktion, die ich in Amerika mal kennenlernte, ich habe es gefunden, I found it. Die haben wir 1988 hier als deutsche Version durchgeführt. Aktion Neue Schritte war nichts anderes als diese Aktion, wo Menschen in Taschenbüchern sagten, was sie gefunden haben, dieses neue Leben in Jesus. Und wir haben dann viele zu Gesprächskreisen eingeladen, und mancher hat im Lauf der Jahre das dann auch gefunden, was dieses Loch in seinem Herzen stillt. Ich nehme an, Sie kennen den Namen des ersten UN-Sekretärs nach dem Krieg, Dag Hammarskjöld, ein Mann, der sagte, das ist jetzt nicht wörtlich, aber fast wörtlich, an dem Tag, als ich Gott mein Leben gab und Ja zu ihm sagte, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. An dem Tag, als ich Gott mein Leben gab und Ja zu ihm sagte, wurde mir der Sinn meines Lebens klar, wobei er mit Gott auch Jesus meinte, also nicht nur irgendeinen übergeordneten Gott, fand ich interessant und gut. Jemand, der Jesus kennt, fängt an, Erfüllung zu erfahren, wobei er sicher nicht alle Fragen seines Lebens damit los ist, aber von innen her eine wunderbare Erfüllung erfahren kann. Ja, die Frage, wer war der Paulus, der hier diesen Anknüpfungspunkt benutzte? Haben Sie schon mal Gott gedankt, dass es viele solche Paulusse in der Geschichte gab, bis heute zu Ihnen, dass diese Nachricht von Jesus bis zu Ihnen gekommen ist? Ja, da gab es irgendwann mal diese iroschottischen Mönche, denken Sie an den Bonifatius, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um diesen Germanen im Wald etwas von diesem wunderbaren Jesus zu erzählen. Und dann wurde das weitergetragen und kam bis zu ihnen. Und wenn sie persönlich gläubig sind, dann nur, weil irgendwelche Menschen es gewagt haben, sozusagen auf den Markt des Lebens zu treten und dort diese gute Nachricht von Jesus weiterzugeben, bis hin zu ihnen. Ja, die Frage, ob sie gleich Ja gesagt haben, weiß ich nicht, vielleicht nicht, aber es wäre schön, wenn sie Jesus kennen. Ja, wenn sie ihn kennengelernt haben, ist natürlich die Frage, ob sie ihn auch bekennen, ob Gott sie gebrauchen kann, um einem anderen diesen Anknüpfungspunkt zu bieten, dass er etwas von Jesus erfährt und hört. An der Stelle haben wir alle eine sehr große Zurückhaltung, alle, damit meine ich mich auch. Ehe Sie mit jemand über Jesus reden, müssen Sie immer erst so eine große innere Hemmschwelle überwinden und dann können Sie überhaupt erst anfangen zu reden. Aber das geht jedem so, auch den Leuten, wo man denkt, die reden nur, ohne nachzudenken. Es geht jedem so, er muss so eine Schwelle überwinden und dann darüber reden. Die Frage, wo Ihr Marktplatz ist, wo Sie etwas weitergeben können, weiß ich nicht. Vielleicht wird es die nächste Konfirmation sein, eine große Familienfeier, wo Sie dafür beten können, dass Sie etwas von diesem Glauben an Jesus weitergeben. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch persönlich. Vielleicht ist das in Ihrem Sportverein, wo sich die Gelegenheit mal ergibt, über den Wettlauf des Lebens zu reden. Ja, vielleicht ist das in irgendeiner Hobbygruppe oder in Ihrem Freundeskreis. Ich denke, oft sind diese Gelegenheiten Antworten auf Gebet. Meine Frau und ich waren mal eingeladen, als wir da in das Haus einzogen, wo wir jetzt wohnen, von der Nachbarschaft zum Kennenlernen. Und da hatte ich einfach gebetet, Herr Jesus, wäre doch schön, dort auch etwas von dir sagen zu können. Wobei es als Pfarrer natürlich hat man einen gewissen Platzvorteil. Aber das Gespräch ging über alles Mögliche, ganz lebhaft. Viele Leute haben durcheinander geredet, bis dann endlich mal die Frage kam, warum sind Sie eigentlich Pfarrer geworden? Und dann konnte ich 10 Minuten etwas von Jesus sagen. Und dann ging es wieder über alles andere weiter. Ich würde gerne noch ein nettes Beispiel weitergeben, was ich hier schon einmal erzählt habe, aber ich finde es so schön, dass ich das gerne wiederhole. Wo in ein Flugzeug nach Amerika von Deutschland fliegend ein einziger Platz frei war in diesem Flugzeug, neben einem Mann und die Stewardess kam, dürfte ich den Platz neben ihnen besetzen, da möchte ein Mann seinen Platz ändern. Und sie sagten natürlich, der Mann sagte natürlich, ich habe den ja nicht bezahlt. Und bald kam ein Mann, ließ sich erleichtert in diesen Sessel plumpsen und sagte, endlich bin ich ihn los. Und er war natürlich gespannt, wen er denn los war. Sagte, ja, ich saß da neben einem Pfarrer und irgendwie wollte der mich bekehren. Und den bin ich jetzt endlich los. Was er nicht wusste, war, dass er gerade neben einem Christ gelandet war, der zwar kein Pfarrer war, sondern Physiker, aber das natürlich als stille innere Aufforderung ansah, dieses Gespräch wieder anzuknüpfen. Und er hat natürlich erst gebetet, der Flug nach Amerika dauert ja viele Stunden, und hat es dann so gemacht, wie das bei Männern oft leicht ist. Er fing an, über den Beruf zu reden. Und siehe, dieser hereingeplumpste Nachbar war ein Atomphysiker und er war Physiker. Insofern hatten sie doch schon gewisse Ähnlichkeiten. Und dann, das ist schon ein paar Jahre her, mein Beispiel, dann erzählte er von einem anderen Atomphysiker, den er kennengelernt hat, der in Russland lebte, damals sogar den Friedensnobelpreis bekam, Sacharow, ein Mann, der Jesus lieb hatte, und hat einfach über den und dessen Arbeit und sein Engagement erzählt und seinen Glauben. Und da waren sie schon mitten im Gespräch über den Glauben und er hat es gar nicht gemerkt. Sie haben sich dann stundenlang in diese Richtung weiter unterhalten und fanden sich gegenseitig sehr angenehm. Dieser Atomphysiker hat dann seinen Rückflug umgebucht, um 14 Tage später wieder in dem Flugzeug zu sein, wo dieser Physiker auch zurückflog. Und dann haben sie das Gespräch fortgesetzt. Und er hat dort oben, ja, in den Wolken sein Leben dieser höheren Macht anvertraut, das heißt dann irgendwann zu Jesus gebetet und ihm sein Leben anvertraut. Sie haben sich vereinbart, dass der Bremer Physiker ihn dann am Bodensee besuchen wollte, wo er wohnt, denn er würde bald mal in die Schweiz fahren. Und da käme er bei ihm vorbei und würde ihn vielleicht sogar mitnehmen zu einer Tagung. Das hat er einige Monate später auch getan, aber er traf nur die Frau dieses Atomphysikers, die ganz begeistert war, diesen Bremer Physiker kennenzulernen, und sagte, sie waren sozusagen meine Gebetserhörung, ich bete für meinen Mann schon jahrelang, dass er endlich Jesus kennenlernt. Sie kannte ihn, aber er ist leider vor kurzem gestorben. Er hatte, weiß ich nicht, Krebs oder was anderes bekommen. Aber ich freue mich so, als er wiederkam, sagte er, jetzt wird alles anders. Und wir haben dann angefangen, in der Familie zu beten, was ich nie durfte, auch mit den Kindern nicht, auch beim Essen nicht. Alles war verboten. Jetzt wurde es möglich. Und so hatten wir noch eine ganz herrliche Zeit, bis er eben jetzt gegangen ist. Der Anknüpfungspunkt, ja, was war das eigentlich? Eine Stewardess, ein leerer Platz, ein ähnlicher Beruf, ein russischer Atomphysiker? Ja, oder eigentlich Gott. Das Schöne ist, dort, wo wir anderen von Jesus erzählen, tragen wir keine Eulen nach Athen, sondern bringen Licht in die Dunkelheit. Herr Jesus, du weißt, wo der Einzelne steht, wie du ihm persönlich begegnet bist, wie du durch ihn auch andere erreichen kannst und hoffentlich auch wirst. Danke für die Menschen, die sich um uns persönlich bemüht haben. Danke für diese lange Kette der Überlieferung bis zu uns. Und wir loben dich, dass du treu bist und weiterführst und Menschen dein Leben erschließt. Amen.